Bayerns Kunstsonntag. Neue Texte.
Junge Texte, junge Stimmen. Im aktuellen Ö1-Programmschwerpunkt zu Themen junger Menschen präsentieren wir vier Ausschnitte aus Erzählungen von Barbara Rieger, Dennis Pfabe, Regina Appel und Markus Grundner. Es geht um das Wachsen und Erwachsenwerden, um das Bewältigen von Jugendkrisen und um den Übertritt ins sogenannte normale Leben. Gelesen werden die vier Texte von Nils Arztmann und Lilith Hässle.
Erbsenreis am Asphalt von Barbara Rieger. Nie wieder nüchtern sein müssen, denkt Anna. Nie wieder nüchtern sein, nimmt sie sich vor. Sie sieht aus dem Fenster, sieht die Schienen, die U-Bahn, die draußen vorbeifährt, die gar keine U-Bahn ist, die Spiegelung des Gesichts, die Zigarette, die Hand mit dem Feuerzeug. Es klickt. Ihre eigene Wohnung, denkt Anna. Ihr neues Leben. Aber, schreibt sie in ihr Tagebuch, ich weiß nicht, wen ich anrufen, mit wem ich Bier trinken gehen soll. Anna dämpft die Zigarette aus, steht auf, steht vor der Zwischentür. Die Mitbewohnerin ist noch in Deutschland. An Deutschland will Anna nicht denken. Sie geht in die Küche, holt sich ein Bier, zündet sich noch eine Zigarette an und denkt an den Mann, der den Bauchnabel geküsst, den Bauchspeck gestreichelt und gesagt hat, du bist so weich und gemütlich. Dein Hintern ist super. Genau so muss ein Hintern sein. Sie denkt an den Kühlschrank, will nicht daran denken, wie voll er ist, will nicht damit beginnen, aber, schreibt Anna, mir fällt nichts Besseres ein. Es hat angefangen, als ich 14 war, sagt Anna, als sie der neuen Therapeutin gegenüber sitzt. Die Therapeutin hat die gleiche Figur wie die Mutter, die gleiche Frisur, den gleichen prüfenden Blick. Anna möchte aufstehen und gehen, doch sie muss da jetzt durch, denkt sie, muss etwas sagen, sie wird alles sagen, damit es aufhört. Das Rattern und Ruckeln der U-Bahn, das Öffnen und Schließen der Türen, öffnen und schließen, öffnen, und Anna steigt aus, geht zu den Rolltreppen, geht die Straße entlang in den Supermarkt. Zurück auf die Straße, Anna geht schneller, so schnell sie kann die Straße hinauf, die Treppen, sperrt die Wohnungstür auf, greift in den Rucksack, greift als erstes nach der großen Tafel Schokolade. Der Hunger kam mit dem Blut, sagt Anna zur Therapeutin. Blut, das aus mir herausrinnt. Zuerst nur ein Tropfen, ich war enttäuscht. Beim nächsten Mal mehr, hellrot, tiefrot, dunkelrot und schwarz. Der Hunger kam immer vor dem Blut. Ich bin fresswütig, habe ich mit 13 in mein Tagebuch geschrieben. Ich habe so ein Verlangen, habe ich damals schon geschrieben. Das Gewicht von 300 Gramm Schoko in der Hand. Die Zeit zwischen dem ersten Stück und dem letzten. Das Gewicht von 300 Gramm Schoko im Bauch. Immer zwei, manchmal drei Finger im Rachen. Die Zunge fest nach unten gepresst. Das Rauschen der Klospülung. Erleichterung. Rauschen der Klospülung. Leere. Die Schmerzen am Tag danach. Die Schmerzen bei jedem Biss und die Angst, dass sie nie mehr etwas bei sich behalten kann. Ich kann mich nicht erinnern, sagt Anna, als die Therapeutin sie nach ihrer Kindheit fragt. Es wäre gut, denkt Anna, wenn es eine Erklärung gäbe, einen einfachen Grund, ein Missbrauch zum Beispiel. Das darf ich nicht denken, schreibt Anna in ihr Tagebuch. Ich darf mir doch nicht wünschen, missbraucht worden zu sein. Die Mitbewohnerin sitzt in der Küche, auf der anderen Seite des Tisches. Sie greift an ihren Bauch, zwickt die Haut zusammen und zieht eine Hautfalte weg. »Ich bin so fett«, sagt die Mitbewohnerin. Die Mitbewohnerin ist so dünn, denkt Anna. So dünn, wie Anna mit 14 war. Ich sollte kein Bier trinken, sagt die Mitbewohnerin, als sie mit Anna anstößt. Ich sollte nichts essen, sagt die Mitbewohnerin und macht die Tüte Chips auf. Du, sagt sie zu Anna, du bist doch überhaupt nicht fett. Anna blickt aus dem Fenster. Sie denkt wieder an den einen, der ihr über die Haare gestreichelt hat. Als wäre er verliebt in mich. Wie weh es getan hat, noch bevor sie ihn gefragt hat, was ist das für dich? Noch bevor er geantwortet hat, eine schöne Zeit.
The Pink Telephone von Dennis Pfabe. Er sitzt noch immer auf dem Teppich, mit dem Rücken am Regal und dem Hörer in der Hand. Die Plastikbeschichtung fühlt sich warm und feucht an. So lange hält er ihn schon fest. Er atmet aus. Sie kann es am anderen Ende der Leitung hören. Kein Seufzen, nur ein Luft holen, um weitererzählen zu können. Nicht, dass es mich wirklich überrascht hätte. Es hat, glaube ich, niemanden überrascht. Ich habe diesen Bastard gehasst. Wir waren Freunde. Nein, ich. Ich war sein einziger Freund. Am Ende zumindest. Wie hast du es erfahren? Gestern. Auf Romans Konzert. Ich war auf der Gästeliste. Seine Stimme kehrt zu ihrem ursprünglichen Ton zurück, während er in den leeren Wohnungsflur hineinspricht. Ein Bekannter hat's mir erzählt. Einer dieser gemeinsamen Bekannten, die man nur einmal im Jahr trifft, auf Geburtstagen von Freunden oder auf Partys. Er stand an der Bar, hat mich gefragt, was so anstünde, ob ich noch viel mit Bands unterwegs sei. Ich habe ihm von der Tour erzählt, den Namen der Band genannt. Er war nicht beeindruckt. Sagte nur, ach, krass, mit denen. Und bevor ich ihn fragen konnte, was er so treibt, fragte er, ob ich die Sache mit Hans mitbekommen hätte. Es gibt einfach keine angemessene Reaktion. Nichts, was man sagen könnte, das Sinn ergebe. Er warf mir die Fakten hin, schrie mir alles, was er von Hans' kleinem Bruder erfahren hatte, durch den Lärm an der Bar entgegen. Er wusste, dass ich der Letzte war, bei dem er sich noch gemeldet hatte. Nadine? Ja? Ihre Stimme rauche ich ruhig wie früher. Ich bin da, sagt sie. Ich hab von ihm geträumt. Im Flugzeug auch schon. Immer wieder Szenen von uns. Hans liegt auf der anderen Seite von dem Spielplatz begraben, wo wir als Jungs früher rumgehangen haben. Da ist so eine Hecke, Thujen oder was weiß ich. Und davor steht das Klettergerüst. Wir hätten damals einen Stein auf sein Grab werfen können. Nur über diese Hecke rüber. Kannst du dir das vorstellen? Nadines Stimme ist jetzt wach. Klar. Nein. Wir haben da rumgehangen. Nach dem Schwimmbad. Im Sommer. Hatten vorher im Supermarkt Zigaretten geklaut. Und jetzt liegt er da hinter dem Zaun.
Tag, an dem ich vorne sitzen durfte. Von Regina Appel. Heute ist der richtige Tag, hat mir Papa beim Frühstück zugeflüstert. Ganz ernst hat er dabei geschaut. Ich soll mir etwas Ordentliches anziehen. Eine Jacke und feste Schuhe. Und ich soll ja nicht herumtrödeln. So schnell würde sich keine Gelegenheit mehr bieten, hat er gesagt. Ich habe sofort gewusst, was wir tun würden. Oft habe ich ihn darum gefragt. Immer hat er geantwortet, noch nicht. Leise bin ich ins Zimmer geschlichen, habe mich angezogen und den Pass aus der Dokumentenmappe gezogen. Die ist ganz dünn. Geburtsurkunde, Meldezettel, Taufschein. In der Garage bin ich über den angrenzenden Stall gehuscht, um der Mama nicht zu begegnen. Die hätte mir bestimmt Fragen gestellt. Und dann hätte ich nicht gewusst, was ich sagen darf, weil ich ja nicht weiß, wie viel ihr der Papa erzählt hat. Auf keinen Fall hätte ich was Falsches sagen wollen, wenn der Papa endlich etwas nur mit mir unternimmt. Jetzt warte ich beim Auto auf ihn. Einsteigen traue ich mich nicht. Ich glaube schon, er kommt nicht. Aber dann höre ich seine Schritte über den Hof. Seine Schuhe knirschen. Irgendwas murmelt er. So wie sonst, wenn die Mama noch etwas von ihm will, er aber nicht antworten mag. Ja, ja, sagt er dann. Oder ich bin eh zum Mittagessen wieder da. Papa hat eine Mütze am Kopf. Ich wundere mich, weil er nie eine Mütze aufsetzt, außer im Winter, wenn es wirklich kalt ist. Hätte ich auch eine einstecken sollen? Ich greife nach hinten, ziehe meine Kapuze in den Nacken. Geht für den Notfall. Welcher Notfall das sein könnte, darüber mag ich gar nicht nachdenken. Der Papa sagt nichts. Er geht zur Werkbank und streckt sich nach der Taschenlampe. Ich greife nach der Türschnalle, die von der hinteren Tür. Steig vorne ein. Wenn du groß genug bist, an die Grenze zu fahren, bist du auch groß genug, um vorne zu sitzen, sagt der Papa. Dabei dreht er sich nicht einmal rum. Da habe ich plötzlich keine Angst mehr. Vor der Grenze. Vor dem Älterwerden. Ich bin ganz stolz, weil ich jetzt groß bin. Ich versuche, das Gefühl festzuhalten. Es mir für immer zu merken.
Der erste Eindruck zählt. Von Markus Grundner. Geringer trägt einen hellgrauen, dreiteiligen Anzug mit blütenweißem Hemd und blau-silbern gestreifter Krawatte. Seine Kleidung schimmert in der Sonne, als würde Geringer sich für den Tag aufladen. Er setzt sich zum Konferenztisch, auf dem mein Lebenslauf liegt, und weist auf den Stuhl gegenüber. Ich öffne den oberen Knopf meines Sakkos und nehme Platz. Fangen wir also an, sagt Geringer, und ich nicke. Wie Sie wohl wissen, sind freie Stellen bei mir rar. Wer hier arbeitet, der bleibt so lange, bis er einer der besten Anwälte Wiens geworden ist. Ich nicke wieder. Aber fürs Erste machen wir es uns einfach. Antworten Sie mir bitte immer in einem einzigen Satz, wenn möglich nicht verschachtelt. Geringer betrachtet mich über den Rand seiner randlosen Brille. Warum wollen Sie Rechtsanwalt werden? Ich habe nur einen ersten Satz. Ich will ihn gut verwenden. Nur weil die Dinge so sind, heißt das nicht, dass sie so sein sollen. Geringer macht eine Notiz auf meinem Lebenslauf. Mit 27 sind Sie mein ältester Bewerber. Warum kommen Sie so spät? Ich habe mir während meines Studiums vieles angesehen, sage ich, strecke mich über den Konferenztisch und zeige, unter Einhaltung des gebotenen Sicherheitsabstandes, auf die Praktika im Lebenslauf. Unternehmensrecht und Gesellschaftsrecht hier, Mietrecht da, Verwaltungsrecht dort, Verfassungsrecht auch und Arbeitsrecht immer. Sie mögen alles, was Recht ist, aber mögen Sie auch Menschen? Das kommt darauf an. Gut, den Anwaltsjargon haben Sie also drauf. Ich nicke, er lächelt. Und dann lächle ich. Welche Ziele haben Sie für die nächsten 5 Jahre? Ich will die 3 Ks in meinem Leben. Kanzlei, Karriere und Kind. Alles auf einmal. Ich bin ein Listenmensch. Immer ein Schritt nach dem anderen. Listenmensch. Ich verstehe. Aber sind Sie auch ein Zahlenmensch? Judex non calculat. Richter rechnen nicht und alle Juristen schlecht. Zumindest bei Ihrem Gehalt sollten Sie sich nicht verrechnen. Ich bin mit allem zufrieden, was im Rahmen liegt. In welchem Rahmen? Der Rahmenempfehlung der Anwaltskammer für Einstiegsgehälter? Dann rechnen Sie 20% zum oberen Ende hinzu. So viel ist mir meine Entscheidung wert. Das ist mein Angebot, falls meine Wahl auf Sie fällt. Ich kann ihn nur ansehen, aber nichts sagen. Fehlen Ihnen jetzt die Worte? Ich nicke. Ich hoffe für Ihre Anwaltskarriere, dass es das letzte Mal war. Er sieht auf seine Armbanduhr. Danke, dass Sie so früh Zeit hatten. Ich muss weiter zu einer Verhandlung. Er erhebt sich. Ich erhebe mich. Jeder schließt den oberen Knopf seines Sakkos. Wir reichen uns die Hand zum Abschied. Ihr erster Arbeitstag wäre auch erst in einem Monat, sagt Geringer. Unabhängig davon, ob Sie die Stelle bekommen, rate ich Ihnen daher eindringlich. Machen Sie Urlaub, damit Ihr Kopf frei wird. Ich weiß, aktuell ist es schwer, außer Landes zu gelangen. Aber irgendwohin, für ein langes Wochenende. Das klappt. Einfach raus hier. Ich notiere in meinem Kopf: Einfach raus hier. Beim Desinfizieren sagt Geringer: Egal ob auf Urlaub oder nicht, halten Sie Ihr Telefon griffbereit. Während das Mittel trocknet, macht er mit einer Hand eine Faust und hebt den Zeigefinger. Regel Nummer 1. Seien Sie allzeit erreichbar, aber nicht immer verfügbar. Geringer hebt den Mittelfinger. Regel Nummer 2. Gehen Sie auf faszinierende Menschen zu. Geringer hebt den Ringfinger. Regel Nummer 3. Führen Sie nur Gespräche, die andere verwickeln. Diesen neuen Regeln unterworfen, verlasse ich die Kanzlei. Auf der Straße bleibe ich stehen, knöpfe meinen Wintermantel zu, schultere meine Ledertasche mit dem Trageriemen und haste los. Ich wahre den Anschein, dass mir ein Tag spannender Begegnungen und Gespräche bevorsteht. Doch auf meiner To-Do-Liste steht nur ein Punkt: Geringers Anruf abwarten.
Junge Texte, junge Stimmen. Im aktuellen Ö1-Programm Schwerpunkt zu Themen junger Menschen hörten Sie Ausschnitte aus Erzählungen übers Erwachsenwerden. Barbara Riegers Beschreibung einer jugendlichen Essstörung ist Teil ihres bei Krämeyer und Scheriau erschienenen Romans Friss oder Stirb. Dennis Pfabes Text The Pink Telephone über den Selbstmord eines jungen Mannes war eine Einreichung zum Literaturpreis Gesundschreiben der Wiener Ärztekammer. Regina Appels Geschichte über den Grenzübertritt zum Großwerden sowie Markus Grundners Text über ein Bewerbungsgespräch in einer Anwaltskanzlei wurden zum Alois Vogel-Preis des Literaturkreises Podium eingereicht. Die drei letztgenannten Texte sind bis jetzt noch unveröffentlicht. Es lasen Lilith Hessle, Ensembledarstellerin am Wiener Burgtheater, sowie Nils Arztmann, der aktuell am Max-Reinhardt-Seminar studiert und sich bereits einen Namen unter anderem in Rollen am Volkstheater Wien sowie am Wiener Schauspielhaus gemacht hat. Gestaltung der Sendung: Kerstin Schütze. Redaktion: Edith Ullagasser.
Auf oe1.orf.at können Sie diese Sendung auch 7 Tage lang online nachhören.